Ja, liebe Schwestern und Brüder, unser Gott ist größer und stärker als alles andere. Glauben wir das und vertrauen wir darauf? Das ist die Frage. Das ist ja auch entscheidend für uns, wie wir ins neue Jahr hineingehen. Wie geht es uns damit? Nach Weihnachten geht es ja ganz schnell, dass der Alltag uns wieder einholt. Schon vor dem Jahreswechsel, wir brauchen ja bloß in die Nachrichten zu schauen und vielleicht auch in unser eigenes Leben. Ja, wie sehen wir da unsere Zukunft? Weiß jemand von euch, was das ist? Das ist so ein kleines Teil. Ja, der wackelt. Hast schon mal eine Eigenschaft genannt. Ich habe dieses Spielzeug oder was auch immer, das ist Dekoartikel, offiziell denke ich, dänisches Design. Über 50 Jahre gibt es das schon. Habe ich in diesem Jahr bekommen, hat mir jemand geschenkt. Und auf der Packung stand, das ist ein Optimist. Und da steckt der Name Optimist drin. Und es soll so sein, wenn man sich das anschaut, dann soll man optimistisch werden, in die Zukunft blicken. Ich habe das jetzt schon ein paar Wochen, guckt mir das ab und zu mal an. Mir ist das irgendwie nicht gelungen, da irgendeine Art von Optimismus rauszubekommen. Ihr könnt euch das nachher angucken. Ich glaube, das wird euch nicht anders gehen. Wenn wir auf etwas vertrauen wollen für unsere Zukunft, dann muss das ja weitaus größer sein als so ein Teil. Ja, wir behandeln heute einen Predigttext, der steht in der Offenbarung des Johannes. Kann ich euch leider nicht anzeigen lassen. Ihr müsst euch darin üben, zuzuhören. Die Situation ist folgende. Wir sind etwa im Jahr 95 nach Christus. Manche Ausleger, manche Bibelkundige sagen auch vielleicht 10 Jahre früher oder noch mehr. Das ist aber nicht entscheidend. Die Frage ist, wie ging es Christen damals, etwa 60 Jahre, nachdem Christus aufgefahren war in den Himmel nach seiner Auferstehung. Und wir werden hören, dass der Apostel Johannes in Haft saß, auf einer Insel. Dann später in der Offenbarung werden wir von Gemeinden hören. Ja, da war es so, die Christen waren bedrängt, so steht es in der Bibel. Das heißt, sie waren benachteiligt um des Zeugnisses von Jesus willen, weil sie Christen waren, sie waren eine Minderheit, manche erlitten wirtschaftliche Nachteile, manche Christen haben damals auch Verfolgung erlebt. Ja, und die Frage ist, was hat diesen Christen damals Mut gemacht? Uns geht es hier in Deutschland heute besser. Wir erleben keine Verfolgung, aber vielleicht erleben manche von uns auch Bedrängnisse, werden benachteiligt, weil sie Jesus bekennen, weil sie sich ja zu Jesus stellen, an Jesus halten, ihn auch bezeugen gegenüber Nichtchristen. Ja, die Christen damals brauchten Ermutigung, der Apostel Johannes selbst und auch die Gemeinden, und ich denke, auch wir brauchen Ermutigung. Ja, was ermutigt uns? Wir werden ermutigt, wenn wir auf den großen Gott schauen, den wir haben. Und das wollen wir heute tun. Ich lese uns den Bibeltext nach der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung, Offenbarung 1, ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den 7 Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und was die 7 goldenen Leuchter bedeuten, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden selbst. Ja, was hat den Apostel Johannes damals ermutigt und würde, nachdem der Brief an die Gemeinden gegangen ist, dann auch die 7 Gemeinden in der Türkei, im Westen der Türkei, ermutigen? Johannes hatte eine Vision. Er sah im Geist den erhöhten Christus. Er konnte einen Blick in die Himmelswelt tun. Das hatte Gott ihm geschenkt. Er saß zwar in Haft auf Patmos, war eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, aber er durfte einen Blick in den Himmel tun. Und später hatte der Apostel Johannes noch weitere Visionen, und die sind auch niedergeschrieben im Buch der Offenbarung. Die römischen Behörden, die Johannes hatten einsperren lassen, wollten ihn zum Schweigen bringen. Aber eigentlich ist das Gegenteil geschehen. Denn das Buch der Offenbarung, das Johannes schreiben durfte, ermutigt Christen bis heute. Es hat mal jemand gesagt, Gottes Wort ist nicht gebunden. Man schafft es nicht, das Wort Gottes einzusperren. Das Wort Gottes wird in aller Welt gepredigt. Was hat Johannes nun gesehen? Das stand in den Versen 12 bis 16. Da möchte ich nicht auf alle Einzelheiten eingehen, denn das ist letztendlich nicht entscheidend. Wichtig ist erstmal, Johannes hat den Menschensohn gesehen. Dieser Begriff kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Wer ist danach der Menschensohn? Da steht, dass das jemand ist, der mit den Wolken des Himmels kommen würde und der ein ewiger Herrscher über alle Völker sein würde. Und durch diese Beschreibung ist klar, der Menschensohn, das ist kein normaler Mensch. Und es war den Juden klar, das ist der Messias. Und für uns ist klar vom Neuen Testament, das ist Jesus. Johannes hat Jesus gesehen, den erhöhten Christus. Und Jesus selbst hat sich später auch Menschensohn genannt. Ja, was ist zu dieser Erscheinung noch zu sagen, die Johannes da im Geist gesehen hatte? Die hatte Augen wie Feuerflammen und ein scharfes Schwert ging aus seinem Mund. Und klar ist, auf diese Weise, so hatte Johannes, obwohl er mit Jesus damals unterwegs war, Jesus noch nie gesehen. Und klar ist, das war eine überirdische Gestalt, das war kein Mensch. Und der gesamte Eindruck, den diese Erscheinung macht, ist, dass dieser Jesus, der Menschensohn, ist erschienen, das war Jesus, dass der Macht und Autorität hat, dass er Gott ist. Und ich denke, das ist das Entscheidende an dieser Erscheinung. Er hatte göttliche Eigenschaften, er hatte Macht, er hatte Autorität. So hat sich Jesus dem Johannes offenbart. Und klar ist auch, wenn man den Zusammenhang mit der Offenbarung sieht, dieser Jesus, der Macht und Autorität hat, der wird später das göttliche Gericht halten über die ganze Menschheit. Der wird alles Gottfeindliche besiegen und das ist derjenige, der wiederkommt und den alle Menschen fürchten sollten. Ja, wie hat Johannes reagiert auf diese Erscheinung? Er ist zu Füßen von Jesus gefallen. Er fiel um wie tot, heißt es in Vers 17. Er war also erschrocken im ersten Moment von dieser Erscheinung. Das erinnert daran, dass auch alttestamentliche Propheten Visionen hatten und denen erging es ähnlich. Nach dieser Vision waren sie zunächst erschrocken. Wir können das nachlesen bei Jesaja Kapitel 6 oder auch bei Hesekiel Kapitel 1. Und so ist das, wenn wir in den Himmel schauen würden, wenn wir Gott oder Jesus sehen würden, wenn wir das machen könnten. Das wird uns ähnlich ergehen. Und ich denke, es wird uns auch ein Stück weit so ergehen, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden selbst gestandene Christen ein Stück weit erschrocken sein und ja, die letzte Zweifel, die mal in ihnen waren, die sind wie weggespült, wenn Jesus wiederkommt, für alle sichtbar. Ja, was macht Jesus jetzt mit Johannes, der da am Boden liegt und ganz erschrocken ist über diese Erscheinung, über die Macht und Autorität, die diese Erscheinung ausstrahlt? Ja, was macht Jesus mit ihm? Jesus legt die Hand auf ihn und spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Und das ist ja das, was Jesus auch im Neuen Testament öfter seinen Jüngern gesagt hat, fürchtet euch nicht. Wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott, aber wir sollen uns vor ihm nicht fürchten. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann brauchen wir uns vor ihm nicht zu fürchten. Wenn wir mit Gott noch nicht versöhnt sind, dann müssen wir uns vor ihm fürchten. Ja, und dann sagt Jesus zu Johannes, ich war tot und bin lebendig. Und da wird Johannes nochmal ganz deutlich, das ist wirklich Jesus, das ist der Menschensohn. Denn Jesus war ja gestorben und auferstanden. Und zu Johannes sagt Jesus jetzt, ich war tot und ich bin lebendig. Jetzt ist sich Johannes sicher, das ist Jesus, den er gesehen hat und den er jetzt hört. Und dann kommen eigentlich die entscheidenden Verse in diesem Kapitel, das ich vorgelesen habe. Das sind die Verse 17 und 18. Jesus spricht zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, Jesus ist in Ewigkeit da gewesen. Er war der Erste, er wird der Letzte sein und er ist gegenwärtig der Lebendige und das ist er auch heute. Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus kann aufschließen und uns ewiges Leben schenken. Jesus ist der Schlüssel, der Weg zum ewigen Leben. Und an Jesus entscheidet sich auch, ob wir im ewigen Verderben landen werden, wenn er wiederkommt. Etwas Entsprechendes wird auch in Vers 8 gesagt, also einen Vers vor meinem Predigttext. Offenbarung 1, Vers 8, da sagt Gott, und Jesus ist ja ein Teil Gottes, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist eigentlich der Kernvers der ganzen Offenbarung, hat mal ein Ausleger geschrieben. Wenn uns das bewusst ist, Jesus und Gott sind der Erste, der Letzte, der Lebendige, der da war, der da ist, der da kommt, der Allmächtige, dann haben wir das Wichtigste aus der Offenbarung verstanden. In Kapitel 4 der Offenbarung, wenn ihr heute mal weiterlesen wollt oder die nächsten Tage, da wird beschrieben, dass Gott, und damit gemeint ist natürlich dann auch Jesus, sie sitzen auf dem Thron und sie haben die Herrschaft über das ganze Weltall. Und das ist eine Wirklichkeit. Für uns ist ja manchmal Wirklichkeit nur das Sichtbare, das, was wir vor Augen haben, was wir in dieser Welt sehen, was schwierig ist, was kaputt ist zum Teil, manches ja auch sehr schön noch, weil Gott es geschaffen hat. Aber das ist eigentlich der zweite Teil der Wirklichkeit. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Und wenn wir das wissen, wir wissen ja auch, dieser Gott, dieser Jesus, der liebt uns, dann tröstet uns das, dann gibt uns das Geborgenheit. Wir haben ja das Lied gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dieses Lied konnte Bonhoeffer nur dichten im Vertrauen darauf, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Gott die Dinge im Griff hat, auch wenn er nicht immer eingreift in diese Weltgeschichte und in unsere Lebensgeschichte. Aber wenn wir Kinder Gottes wissen, dann dürfen wir wissen, wir sind bei ihm geborgen. Gott sitzt auf dem Thron, er ist allmächtig, er ist derjenige, der uns bewahren und schützen kann und uns durchträgt, ja, unser Leben hier auf der Erde lang und dann auch einmal werden wir mit ihm in der Ewigkeit sein. Ja, und das Buch der Offenbarung sagt uns ja auch insgesamt, wenn wir die ganzen Kapitel bedenken, bis hin zu Kapitel 21, 22, dass Gott sein Erlösungswerk einmal abschließen wird. Er, der allmächtige Gott, wird sein Erlösungswerk, was er begonnen hat, das wird er abschließen. Nach Jesu Wiederkunft und einer gewissen Geschichte, die dann auf dieser Erde noch stattfindet, aber letztendlich wird Gott sein Werk damit abschließen, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und wir dort mit ihm leben dürfen, wenn wir Kinder Gottes sind. Ja, Johannes hatte ja den Auftrag bekommen, das, was er gesehen und gehört hat, an 7 Gemeinden in der westlichen Türkei zu schreiben. Und das hat er dann auch getan. Ja, wir kommen nochmal zurück auf den Kernvers, den wir hier haben in unserem Text. Das ist der Vers 17, 18. Da spricht Jesus: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir dürfen uns bewusst machen, Jesus, Gott, ist ewig. Er hat das Weltall geschaffen, alle Menschen, auch uns, einen jeden von uns, der hier sitzt. Und er ist auch gegenwärtig, das heißt, er ist da. Er ist lebendig, er handelt, auch heute, manchmal verborgen. Neujahr werden wir ja hören, wie Gott auch im Leben einzelner Menschen gehandelt hat. Gott ist allmächtig, so sagt es Vers 8 der Offenbarung. Das bedeutet, niemand kann ihn hindern, seinen Plan auszuführen. Das, was Gott sich vorgenommen hat, das, was in der Offenbarung ausgeführt ist, niemand wird Gott daran hindern können. Gott wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und das darf uns Mut machen, uns persönlich. Vielleicht erleben manche von uns Bedrängnisse, wie die Christen damals um Jesu willen. Wenn wir Jesus bekennen, dann können wir auch hier in Deutschland erleben, dass Menschen auf Distanz gehen. Das ist keine Frage. Und insbesondere, wenn man den Namen Jesus erwähnt, das habe ich so erlebt, die Bibel sagt ja, er ist ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, da unterscheiden sich die Geister. Man kann allgemein reden, dass man an Gott glaubt, das wird zum Teil noch akzeptiert, aber wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, dann kann das dazu führen, dass man uns meidet und dass wir vielleicht sogar Nachteile im Leben erleben. Ja, das Bewusstsein, dass Gott allmächtig und da ist, das will uns aber auch tragen, wenn wir Anteil haben am Leid dieser gefallenen Welt. Wir leben ja in der Zeit nach dem Sündenfall und die Welt ist nicht in Ordnung, der Tod ist hineingekommen, Krankheit ist hineingekommen, Alter, ein Alterungsprozess, den erleben wir älteren Leute ja, andere Dinge, Arbeitslosigkeit. Wir haben Anteil am Leid der gefallenen Welt und Gott nimmt uns da nicht raus, grundsätzlich. Wir erleben, dass Gott uns bewahrt. Klaus hat ja schon gesagt, Bewahrung im Straßenverkehr. Wir erleben Gott auf andere Weise, auf vielfältige Weise, aber Gott nimmt uns nicht aus allem hinaus. Aber wenn wir wissen, dass Gott allmächtig ist und dass er gegenwärtig ist, dann dürfen wir wissen, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns trägt, dass er uns Wege zeigt, wie wir mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen können, dass wir niemals allein sind und dass wir niemals ohne Hoffnung sind. In einem christlichen Lehrbuch habe ich eine Frage entdeckt, die dort beantwortet ist und die ich ganz interessant fand, so von den Antworten her. Da war die Frage gestellt, ist Gottes Allmacht auf irgendeine Weise beschränkt? Ist Gottes Allmacht auf irgendeine Weise beschränkt? Oder man könnte auch sagen, er vermag alles, tut er immer alles, was er gerade will. Vielleicht sogar wie so ein unberechenbarer Herrscher, wo man dann morgens schauen muss, wie ist er heute drauf, wie kann ich dem begegnen, sage ich am liebsten gar nichts, bin sehr zurückhaltend. Wie ist eigentlich dieser Gott? Ist Gottes Allmacht, die er ja auch missbrauchen könnte, theoretisch, auf irgendeine Weise beschränkt? Und die Antwort in diesem Buch war, ja, seine Allmacht ist auf zweierlei Weise beschränkt. Und einmal aufgrund seines Wesens. Gott hat ein bestimmtes Wesen und von daher kann er bestimmte Dinge nicht tun. Und das ist unser Vorteil. In Titus 1, Vers 2 können wir zum Beispiel ausdrücklich lesen, Gott kann nicht lügen. Das ist ein Vorteil für uns. Gott kann nicht lügen. Wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, dann wissen wir, Gott kann nicht lügen. Die Bibel ist und bleibt wahr. Die Verheißungen der Bibel, auch in der Offenbarung am Ende, der neue Himmel, die neue Erde, das wird sich alles erfüllen, denn Gott kann nicht lügen. Eine Verheißungserfüllung oder relativ viele haben wir ja schon um Weihnachten gefeiert oder erlebt. Dieser Jesus ist ja tatsächlich in Bethlehem geboren, das hatte der Prophet Micha etwa 700 Jahre vorher vorausgesagt. Also das ist ja schon eine tolle Sache. Unser Klaus hat heute gesagt, wir wissen nicht mal, was im nächsten Jahr passiert. Und das ist ja auch richtig. Gott sagt die Wahrheit in seinem Wort. Gott kann nicht lügen. Der Prophet Micha hatte vorausgesagt, der Messias wird in Bethlehem geboren. Und das ist tatsächlich geschehen in diesem ja unbekannten kleinen Ort. Ja, Gott kann aufgrund seines Wesens bestimmte Dinge nicht tun. Er kann nicht sündigen. Das ist uns meisten bewusst. Er kann nichts Böses tun. Jakobus 1, Vers 13. Und es gibt noch ein anderes Wort über Gottes Wesen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Da müssen wir den Zusammenhang wissen. Davor steht, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Viele von euch kennen das auswendig. Rein praktisch bedeutet das, Gott hält an uns fest, auch wenn wir gelegentlich versagen. Wenn wir untreu sind, was uns passiert, auch als Christen, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. So ist sein Wesen. Dieses Wesen bleibt so. Und darüber können wir uns nur freuen. Die Frage war ja, ist Gottes Macht, seine Allmacht in irgendeiner Weise beschränkt? Dazu gibt es noch eine zweite Antwort. In dem Buch, was ich da gelesen habe, er hat sich selbst Beschränkungen auferlegt, heißt es dort. Gott hat sich selbst in seinem künftigen Handeln Beschränkungen auferlegt. Und zwar hat er irgendwann entschieden, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden sterben sollte. Und davon ist Gott nicht abgerückt. Zu unserem Vorteil. Gott hat das geplant. Jesus sollte für unsere Sünden sterben und davon ist Gott nicht abgerückt. Gott hat auch entschieden irgendwann, dass nicht alle Menschen erlöst werden. Die Menschen sollten Entscheidungsfreiheit haben in ihrem Leben. Auch davon ist Gott nicht abgerückt. Gott hat aus dem Menschen keine Automaten gemacht und damit aber auch entschieden, es werden nicht alle Menschen erlöst, sondern nur die Jesus als ihren Erlöser und Retter annehmen. Und deshalb ist die Welt heute auch so, wie sie ist, weil da ganz viele Menschen laufen, die nicht erlöst sind. Und selbst wir Kinder Gottes sind ja immer wieder schwach. Gott hat eine andere Entscheidung getroffen. Und zwar hat er ein Volk besonders ausgewählt, ja, an dem er sich verherrlichen wollte und sich zeigen wollte, Israel. Und auch das bleibt so in der Weltgeschichte. Nur Israel wurde von Gott auserwählt und bleibt auserwählt, kein anderes Volk. Wir halten also fest, Gott ist allmächtig. Er könnte alles tun, was er will, auch heute, aber er tut bestimmte Dinge nicht, weil er sich gebunden hat an seine Verheißung, weil er nicht lügen kann, nicht sündigen, weil er ein gnädiger Gott ist. Und dafür können wir nur dankbar sein. Ja, was Gott motiviert in seinem Handeln und was uns zugutekommt, sind nicht nur sein Wesen und die Dinge, auf die er sich festgelegt hat, seine Verheißung, sondern natürlich auch seine Liebe, die er zu uns hat. Die Liebe zu einem jeden von uns. Und da gibt es ja einen ganz beliebten Abschnitt, auch immer, der zum Jahresende gelesen wird, Römer Kapitel 8, Verse 30 fortlaufende. Und dieses Wort Gottes besagt, dass uns nichts von Gottes Liebe scheiden kann. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Also das, ja, der Antrieb für Gottes Handeln ist seine Liebe zu seiner Schöpfung, seine Liebe zu uns. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir ans Ziel kommen. Und diese Zuversicht hatte ja auch Bonhoeffer vermittelt. Klaus hatte das gesagt, der in der NS-Zeit im Gefängnis wartete, 1944 dieses wunderbare Lied geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen, der sich in die Geborgenheit Gottes immer wieder gegeben hat. Er musste ja im Grunde damit rechnen, dass ja, man ihn umbringen würde, und trotzdem hat Gott ihm Zuversicht geschenkt. Es war nicht so, dass er keine Zweifel hatte. Wenn man sich mit Bonhoeffer beschäftigt, dann kann man das nachlesen. Leute, die ihn von außen sahen, auch Wärter, empfanden ihn als stark. Und das, was er geschrieben hatte, hat er aber zugegeben, dass er Zeiten hatte, wo er angefochten war. Und mich beeindrucken immer Worte, bestimmte Worte, die er gesagt hat. Er sagte einmal, und das hat er niedergeschrieben, und das sind Worte, die er an Gott gerichtet hat: Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. So kann es ja uns auch manchmal gehen. Manchmal, wenn wir Kinder Gottes sind und schwierige Wege gehen müssen, dann ist das so. Dann verstehen wir die Wege Gottes nicht. Seine Wege sind ja höher als unsere Wege. Es gibt da genug Aussagen in der Bibel, aber es ist einfach so, wir verstehen manchmal Gottes Wege mit uns selbst nicht. Aber wir können immer sagen wie Bonhoeffer: Du weißt den Weg für mich. Du weißt den Weg für mich. Und wenn wir dann bedenken, dass dieser Gott uns liebt, was er ja bewiesen hat an der Sendung Jesu, wenn wir wissen, dass dieser Gott allmächtig ist, dann hilft uns das doch im Leben, dann trägt uns das durch, auch durch die Schwierigkeiten, die vielleicht noch in unserem Leben auf uns zukommen mögen. Ich gucke noch mal einmal zurück und versuche ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe keine besondere Gliederung jetzt gemacht. Gott hat damals die Christen ermutigt. Er hat sich dem Apostel Johannes in einer Vision ganz besonders gezeigt. Und in Kapitel 4 der Offenbarung können wir das nachlesen. Er hat sich dem Johannes und auch damals den Gemeinden, diesen sieben Gemeinden in der Westtürkei, als derjenige gezeigt, der allmächtig ist und der auf dem Thron sitzt und der vor allen Dingen ewig ist, immer da. Und das wird damals die Christen ermutigt haben und das soll auch uns ermutigen. Und wie Jesus zu den Jüngern und zu anderen, ja hauptsächlich zu den Jüngern im Neuen Testament gesprochen hat, sagt er auch uns, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was kommen wird. Ich bin der Ewige, ich bin allmächtig, ich bin für dich, ich sitze auf dem Thron, ich habe alles unter Kontrolle. Ich werde das Erlösungswerk einmal abschließen. Das zeigt ja das Buch der Offenbarung. Jesus wird wiederkommen. Wir haben es hier in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Das werden die sein, die Jesus nicht angenommen haben, die sich nicht haben erlösen lassen, die sich nicht haben befreien lassen von ihrer Schuld vor Gott. Die werden einmal wehklagen. Aber wir Kinder Gottes, wir können Zuversicht haben. Ja, und dieser Gott, der ist verlässlich. Bei ihm gibt es keine Veränderung, heißt es in Jakobus 1, Vers 17. Sein Wesen wird sich nicht ändern, er lügt nicht, seine Worte bleiben wahr. Ja, und darauf wollen wir uns verlassen, wenn wir ins neue Jahr gehen. Amen.